Und die steht im 1. Korinther 1, 18 bis 31. Dass Jesus am Kreuz für uns starb, muss freilich all denen, die verloren gehen, unsinnig erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren gerade durch diese Botschaft Gottes Macht. Denn Gott spricht in der Heiligen Schrift: Ich werde die Weisheit der Weisen zunichte machen, all ihre Klugheit will ich verwerfen. Was aber haben sie dann noch zu sagen, all die gebildeten Leute dieser Welt, die Kenner der Heiligen Schrift und die Philosophen? Hat Gott ihre Weisheiten nicht als Unsinn entlarvt? Denn Gott in seiner Weisheit hat es den Menschen unmöglich gemacht, mit Hilfe ihrer eigenen Weisheit Gott zu erkennen. Stattdessen beschloss er, alle zu retten, die einer scheinbar so unsinnigen Botschaft glauben. Die Juden wollen Wunder sehen und die Griechen suchen nach Weisheit. Wir aber verkünden den Menschen, dass Christus, der von Gott erwählte Retter, am Kreuz sterben musste. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die Griechen blanker Unsinn. Und dennoch erfahren alle, die von Gott berufen sind, Juden wie Griechen, gerade in diesem gekreuzigten Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Was Gott getan hat, übersteigt alle menschliche Weisheit, auch wenn es unsinnig erscheint. Und was bei ihm wie Schwäche aussieht, übertrifft alle menschliche Stärke. Schaut euch doch selbst an, liebe Brüder und Schwestern. Sind unter euch, die Gott berufen hat, wirklich viele, die man als gebildet und einflussreich bezeichnen könnte oder die aus einer vornehmen Familie stammen? Nein, denn Gott hat sich die aus menschlicher Sicht Törichten ausgesucht, um so die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich der Schwachen dieser Welt an, um die Starken zu demütigen. Wer von Menschen geringschätzig behandelt, ja, verachtet wird, wer bei ihnen nichts zählt, den will Gott für sich haben. Dadurch erklärt er für null und nichtig, worauf Menschen so großen Wert legen. Vor Gott soll sich niemand etwas einbilden können. Das gilt auch für euch. Dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr alleine Gott. Und mit ihm hat er euch alles geschenkt. Christus ist Gottes Weisheit für uns. Durch ihn haben wir Anerkennung vor Gott gefunden und durch ihn gehören wir zu Gottes heiligen Volk. Und durch ihn sind wir auch von unserer Schuld befreit. So trifft nun zu, was die Heilige Schrift sagt: Wenn jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf das stolz sein, was Gott für ihn getan hat.
Amen. Ich bete noch. Herr, danke für diesen Schwarzbrottext, den wir in der Bibel finden. Wir wollen dich bitten, dass du uns dein Wort aufschließt, dass du in unser Herzen rein sprichst. Wie gut, dass du das kannst. Wir bitten dich, Heiliger Geist, dass wir jetzt all die Dinge, die uns beschäftigen, zur Seite legen können und dass wir uns konzentrieren auf das, was du uns ganz persönlich zu sagen hast. Amen. Was Paulus hier die Botschaft vom Kreuz nennt, bezeichnet er an anderer Stelle als Evangelium. Er meint also die göttliche Botschaft adressiert an Menschen und der Inhalt ist das, was Gott durch Jesus für uns und auch an uns getan hat. Er hat Jesus auf die Erde geschickt, er hat ihn als unseren Erlöser am Kreuz sterben lassen, er hat ihn von den Toten auferweckt, er hat ihn zum Herrn der Herren und Könige aller Könige gemacht. Das ist also die Botschaft vom Kreuz. Und diese Botschaft vom Kreuz ist erstens die Botschaft von der tiefen und starken Liebe Gottes. Gott verschenkt sich an uns. Indem er Jesus auf die Erde schickt, schickt er uns nicht irgendjemanden, sondern er schickt uns seinen Sohn, an dem sein Herz am meisten hängt. Er verströmt sein Herz für uns. Er gibt es weg für uns. Er schickt es in den Tod für uns. Er reißt es sich von der Seele für uns. Und das gibt denjenigen, die an Jesus glauben, einen unglaublichen Wert, der durch nichts in Frage gestellt werden kann. Immer dann, wenn wir, es ist ja so, immer dann, wenn wir unseren Wert von etwas ableiten, was wir Tolles getan haben, dann ist ja dieser Wert instabil und labil und unbeständig. Denn bei unserer Leistung gibt es ja große Schwankungen, die sind mal top und mal sind sie nicht top. Und immer dann, wenn wir unseren Selbstwert ableiten von der Anerkennung unserer Umwelt, ist dieser Selbstwert labil. Denn unsere Umwelt ist ja mal mit uns überglücklich und mal überhaupt nicht zufrieden. Mal schenkt sie uns ihre ganze Sympathie und mal fehlt die Sympathie komplett wieder. Du bist also völlig unabhängig von deiner Leistung oder der Anerkennung anderer von Gott unendlich geliebt. Das ist die Botschaft. Gott hat sich auf deine Seite gestellt, so wie du heute Morgen jetzt hier sitzt, in einer Radikalität, die eigentlich gar nicht mehr überboten werden kann. Gott ist ganz und gar für dich. Du bist 100% akzeptiert. Und falls du das und das und das schaffst, sondern oder wenn dir das und das und das auch noch gelingt, sondern deshalb, weil Gott sich entschlossen hat, auf deiner Seite zu stehen. Du bist wirklich geliebt vom Schöpfer des Universums, geliebt, und er hat seine Liebe zu dir mit der Tat beglaubigt, nicht bloß mit Worten formuliert. Die Botschaft vom Kreuz ist eine Botschaft von der unüberwindbaren Liebe Gottes, und er erweist ja seine Liebe dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, wie es in Römer 5 steht. Als noch nichts in uns Gott die Ehre gegeben hat. Da hat Gott uns schon im Blick gehabt, als noch nichts in uns ihm zustimmte, als wir ihn noch nicht mal gesucht haben, als wir ihn noch nicht mal wollten, als wir noch verstrickt waren in weltliche Gedanken, in gottlose Haltung, hat er uns schon geliebt, damit immer klar sein sollte, wir sind nicht aufgrund unserer eigenen Leistung, von der eigenen Anstrengung, von der eigenen Frömmigkeit, von der eigenen Bemühung geliebt, sondern weil er es wollte. Amen. Die Botschaft vom Kreuz ist also erstens die Botschaft der Liebe. Und die Botschaft vom Kreuz ist zweitens eine Botschaft der Abhilfe. Sie begegnet uns da, wo wir bedürftig sind. Sie bietet uns permanent Hilfe an. Sie schenkt uns unaufhörlich Zuwendung. Du und ich, wir kommen ja zu Gott als Bedürftige. Wir leiden zum Beispiel unter unserer Schuld und Gott sagt, gut, ich bin für dich da, ich vergebe dir deine Schuld. Wir leiden zum Beispiel unter Einsamkeit und Gott sagt, ich bin für dich da, ich komme in den Raum deines Alleinseins. Wir leiden zum Beispiel unter Sinnlosigkeit und Gott sagt, ich schenke dir einen Sinn für dein Leben. Wir sind ziellos und er gibt uns ein Ziel. Wir sind kraftlos und er schenkt uns die Kraft. Wir sind freudlos und er füllt unser Herz mit Freude. Die Botschaft vom Kreuz ist also eine Botschaft der Abhilfe, die Gott geschaffen hat. Er sieht unsere Bedürfnisse, er sieht deine Bedürfnisse, er kennt sie und er stillt sie. Es ist nicht eine Botschaft, die neben unserem Leben ansetzt, sondern es ist eine Botschaft, die mitten in unser Leben hineinspricht, wo wir Nöte haben. Und Gott sagt, ich will deine Nöte verwandeln, ich will deine Bedürfnisse stillen, ich will deine Probleme zu lösen helfen. Es ist eine praktische Botschaft. Es ist eine verändernde Botschaft. Eine Botschaft, die bis in die kleinsten Einzelheiten des Alltags hinein wirkt. Viele von hier haben das erlebt über Monate, einige über Jahre. Und diese Botschaft vom Kreuz ist drittens eine Botschaft der Gnade. Das bedeutet, Gott schenkt uns alles, was er für uns bereit hat. Und wir müssen uns es nicht erkämpfen und erringen und erarbeiten und verdienen. Das Evangelium ist nicht die Belohnung für die Tüchtigen, es ist das Geschenk für die Untüchtigen. Es ist nicht die Belohnung für die Moralischen, sondern das Geschenk für die Unmoralischen. Es ist nicht die Belohnung für die, die Gott lange und intensiv gesucht haben und auch viel dafür getan haben, sondern es kommt denen entgegen, die Gott kaum gesucht haben. Und Gott sagt, hier bin ich. Ich schenke dir alles, was ich zu geben habe. Ich will nicht, dass du dich auf die Zehenspitzen stellst und dich größer machst, als du bist. Ich will nicht, dass du dich verkrampfst. Ich will nicht, dass du dir so und so viel Mühe gibst in der Hoffnung, dass ich dann irgendwann mal auf dich zukomme, sondern ich komme auf dich zu. Ich schenke dir, was ich zu geben habe. Meine Liebe ist umsonst, der Preis ist bezahlt, mein Sohn hat ihn bezahlt. Das ist die Botschaft. Das Problem ist, ich habe das schon mehrmals gesagt, in Deutschland wollen wir uns nicht gern was schenken lassen, damit wir nicht in so Abhängigkeiten kommen. Die Botschaft vom Kreuz ist also drittens eine Botschaft der Gnade. Und nun sollte man doch denken, dass die Leute, die diese Botschaft hören, begeistert sind, offen sind, zugreifen, Ja sagen, in Scharen Christen werden. Man sollte doch glauben, dass wenn dieses Wort ihnen in einer für sie möglichen Art nahegebracht worden ist, dass sie dann sagen, das ist ja klasse, das ist ja wunderbar, wie kann ich das empfangen, wie kann ich das in mein Leben integrieren, ich will sofort Christ werden. Ich habe das mal auf einer Freizeit erlebt, als ich versucht habe, einem Menschen das Evangelium zu erklären und ich hatte noch nicht richtig zu Ende gesprochen und er sagt zu mir, Stefan, ich möchte mit Jesus leben, warum erklärst du denn allzu lange? Ich möchte Jesus mein Leben anvertrauen. Ungewöhnlich. Zunächst erstmal ist das bei uns nicht so. Die Leute warten und zögern und haben Bedenken und sagen, ja, ich weiß nicht und irgendwie doch nicht so richtig und ich muss überhaupt erst. Warum ist das so? Warum ist das heute so und auch früher so gewesen? Es ist ja nicht so, dass das heute anders wäre, alles viel schwieriger wäre als damals. Warum greifen die Leute nicht zu? Sie hören diese Botschaft, kommt, nehmt das Wasser des Lebens umsonst, kauft und bezahlt nichts dafür und sie kaufen nicht umsonst, sie nehmen nicht. Sie sagen, ach nee, das ist vielleicht gut für dich, ich freue mich auch für dich, ich glaube, du brauchst vielleicht sowas. Es kann nicht an Gott liegen, es muss also andere Gründe dafür geben. Und bevor ich nun sage, dass die Gründe bei denen liegen, die diese Botschaft vom Kreuz ablehnen, darauf komme ich gleich, möchte ich doch ein paar Fragen zwischendurch stellen. Kann es vielleicht sein, dass ein paar Dinge auf unserer Seite, auf der Seite derer, die das Evangelium weitergeben, nicht optimal laufen, dass es da bei uns ein paar Defizite gibt? Erstens liegt es nicht oft daran, dass wir diese gute Botschaft nicht verständlich machen, so verständlich, wie es nötig wäre. Es gibt Leute, die können nicht normalen Zeitgenossen in einer normalen Sprache das Wort Gottes erklären. Die reden in so einer Art Fremdsprache, in einem alten Dialekt, der sich überholt hat, der auch weiter gepflegt wird. Ich nenne es mal Kananäisch. Bevor wir Christ geworden sind, sprechen wir normales Deutsch. Ich erlebe das immer. Das sind Leute ganz normal, so beten die auch. Ja? Und sobald wir Christ sind, kommen wir irgendwie auf Abwege. Ja? Werden wir so fromm sozialisiert. Gib einem Menschen ein Jahr Zeit, in der christlichen Gemeinschaft einzutauchen und er redet nicht mehr normales Deutsch, wenn es um den Glauben geht. Als Christen müssen wir aber zweisprachig aufwachsen. Wir müssen die Insidersprache lernen, weil die viel Zeit erspart. Wenn ich zu Insidern sage, er hat sein Leben Jesus übergeben, weiß jeder sofort Bescheid und glaubt nicht, dass da irgendeiner gekotzt hat. Das muss man nicht lange erklären. Das spart sehr viel Zeit, wie alle Fachsprachen sehr viel Zeit sparen. Wenn der Arzt sagt Exitus, dann muss er das nicht lange erklären. Wenn ein EDV-Experte sagt, kannst du mir das mal nach Hause pagen, dann weiß der Kollege von nebenan sofort, dass er vielleicht doch nicht so ein Experte ist. Also wir brauchen christliche Fachbegriffe, aber wir müssen das üben und lernen, Menschen in ihrer Sprache das zu sagen, was wir ihnen von Gott ausrichten sollen. Wir müssen lernen, mit ihren Ohren zu hören und mit ihren Augen zu sehen. Und ihr Problembewusstsein zu empfinden und einer von ihnen zu werden. Wir können nicht erwarten, dass die rüberkommen in unser Boot. Wir können nicht erwarten, wenn wir ihnen aus unserem Elfenbeinturm, der oben so eine kleine Scharte hat, also einen kleinen Schlitz Traktate abwerfen in die Welt hinein, dass sie dann völlig begeistert sind und sagen, oh, das wollte ich schon immer mal gerne lesen. Wir müssen bei ihnen sein, wir müssen mit ihnen kommunizieren, wir müssen für ihre Fragen zur Verfügung stehen und einen Weg mit ihnen gehen, Freundschaft mit ihnen leben. Das Thema ist nicht abgehakt, das liegt auch als Gemeinde nicht hinter uns, das haben wir als Gemeinde, als Kishona hier in Monshausen nicht bewältigt, das ist nicht ad acta gelegt, das ist eine Aufgabe, die bleibt. Einige von uns können das besonders gut, Einige können das nicht so gut. Es geht aber gar nicht um Perfektion. Es geht nur um echte Bemühungen, Freundschaften zu leben und verständlich im Glauben zu werden. Und der ein oder andere könnte gewonnen werden, wenn wir das mehr gelernt hätten, uns auf seinen Standpunkt zu stellen, mit seinen Augen auch die Dinge zu sehen und zu verstehen. Und es kann auch daran liegen, zweitens, dass wir Defizite in unserer persönlichen Glaubwürdigkeit haben. Leute merken ja sehr schnell, wenn wir Wasser predigen und Wein trinken. Sie merken sehr schnell, wenn wir Selbstlosigkeit proklamieren und egoistisch leben. Sie merken sehr schnell, wenn wir für Nächstenliebe sind, aber unsere Interessen durchpauken. Sie merken sehr schnell, wenn wir sagen, man muss Gott alle Zeit vertrauen und wenn wir in Krisen rumzittern und jammern und genauso angstvoll sind wie die Leute, die merken das, die registrieren das natürlich. Das stößt ihnen sauer auf. Sie wollen nicht, dass wir perfekt sind, das erwartet keiner, jedenfalls die Anständigen unter ihnen nicht. Aber sie merken, wenn ein Bruch in unserem Leben ist, wenn da ein Riss hindurchgeht, sie merken, wenn wir unglaubwürdig sind. Sie gucken, wie wir als Eheleute mit unseren Partnern umgehen, wie wir als Eltern mit unseren Kindern umgehen, wie wir als Verdiener mit unserem Geld umgehen. Sie merken, wie wir unsere Freizeit gestalten oder auch nicht gestalten. Sie gucken da drauf und sie sagen, das solltest du doch eigentlich nicht tun. Wenn wir das Evangelium nur mit dem Mund bekennen und nicht mit dem Leben demonstrieren, dann predigen wir permanent durch unsere Taten und unser Verhalten etwas anderes als das, was wir wollen. Und je mehr, ich will ganz vorsichtig sprechen, je mehr sich diese Lücke schließt, diese Glaubwürdigkeitslücke schließt, umso besser können wir auch Dinge vermitteln. Es ist gut, wenn Christen beten, Gott, mach mich aus einem Guss, mach mich authentisch, mach mich echt, nicht bloß ehrlich. Ehrlich ist wichtig. Dass Christen Fehler zugeben können, ist wichtig, auch offen über Schuld reden, aber es genügt doch nicht zu sagen, ach, du bist im tiefen Loch und ich bin im tiefen Loch, lass uns hier unten ein Lied singen. Der dritte Grund dafür, dass wir viele Menschen nicht überzeugen können mit dem Evangelium, liegt darin, dass wir zusammengenommen zu wenig beten. Wenn wir nicht einem Prinzip folgen, dann werden wir nicht erfolgreich sein. Das Prinzip lautet, sprich zuerst mit Gott über einen Menschen, ehe du mit dem Menschen über Gott sprichst. Deshalb eine Minute für einen Menschen. Deshalb machen wir das. Sprich erst mit Gott über einen Menschen. Sprich viel mit Gott über einen Menschen, ehe du ein bisschen mit dem Menschen über Gott sprichst. In manchen Fällen kann das auch heißen, besonders bei Familienmitgliedern, sprich lange Zeit gar nicht mit dem Menschen über Gott, aber sprich viel und ausdauernd über diesen Menschen. Wenn unser Zeugnis von Gott nicht eingetaucht ist, nicht gebadet ist in Gebet, dann können wir nicht erwarten, dass Menschen zum Glauben kommen, weil es hier halt nicht um einen natürlichen Prozess der Gewinnung von Meinung handelt, sondern es geht ja um dieses Geheimnis. Geistliche Dinge müssen auch geistlich gehandelt werden. Das ist eine Lektion, die wir in der Gemeinde lernen, dabei sind auch zu lernen. Und wo es deutliche Fortschritte gibt, aber sicherlich noch nicht die, die wir hoffentlich in einem halben oder in einem Jahr gemacht haben. Wo viel Gebet ist, hat der Geist Gottes viel Raum zu wirken. Das ist das Besondere. Da gehen die Dinge tief ins Herz und da kann dann ein einziger Satz in Weisheit gesprochen, von Gott inspiriert, genügen, dass Leute wach werden, aufstehen, sich öffnen, sich verändern lassen. Also drei mögliche Gründe auf unserer Seite, eine sicherlich unvollständige Liste, eine zu wenig menschenfreundliche Erklärung des Evangeliums, eine Glaubwürdigkeitslücke in unserem eigenen Leben und ein zu geringer Gebetseinsatz. Und wenn ich das alles gesagt habe, und ich habe den Vorspann jetzt sehr lang gemacht, denn alles, was ich bisher gesagt habe, steht gar nicht im Text. Dann bleibt ein Problem. Denn der Mann, der diese Verse hier geschrieben hat, der hatte an diesen Stellen keine Defizite. Er redet verständlich. Er sagt, ich werde den Juden ein Jude und den Griechen ein Grieche. Ich stelle mich auf die Menschen unterschiedlichster Art immer neu ein. Ich bin bei ihnen, das lebe ich. Dieser Mann war glaubwürdig. Seine Briefe sind durchzogen von Beteuerungen. Ihr habt mich doch erlebt, ihr habt doch gesehen, wie ich euch das vorgelebt habe. Und er wäre ja verloren gewesen, wenn die Leute zurückgeschrien hätten. Paulus, du lebst in der Traumwelt. Wir haben doch dauernd gesehen, wie du rücksichtslos warst, wie du ungeduldig warst, wie du überheblich warst, wie du unsauber mit Frauen rumgemacht hast. Red mal nicht so einen Scheiß, hat keiner gesagt, weil er auf die Knochen glaubwürdig war. Und der Weg von Paulus war sogar von Zeichen und Wundern beglaubigt, immer neu. Und trotzdem konnte er nicht alle gewinnen. Und das ist das Problem, dem wir uns stellen müssen. Von diesem Problem redet dieser Text. Es gibt ein Geheimnis, es gibt einen Rest, es gibt da was, was nicht aufgeht. Er sagt, ich predige den Mann vom Kreuz, ich predige ihn als die Liebe Gottes, ich predige ihn als die Abhilfe für unsere Nöte. Ich predige ihn als die Gnade des Herrn. Aber die Juden sagen mir daraufhin, also wir können nicht an so einen schwachen Menschen glauben. Wenn das Gottes Größe sein soll, dass da ein nackter Mann ohnmächtig am Kreuz verblutet, stopp nicht mit uns. Warum hat Gott er nicht den Himmel aufgetan? Warum hat Gott nicht Engel geschickt? Warum hat er nicht die Nägel rausgerissen und die hätten ihn dann getragen durch das ganze Volk, Standing Ovations, der wäre ein himmlischer Held gewesen, der wäre ein Superstar gewesen. Das würde uns überzeugen, aber dass ein Mann ohnmächtig verröchelt und erstickt, das ist sowas Schwaches, das können wir nicht glauben, sagen die Juden. Das passt nicht in unser Gottesbild. Und es hilft auch Paulus überhaupt nicht zu sagen, ja, aber von dieser Kraftlosigkeit, da geht doch so eine intensive Wirkung aus. Das verändert doch Menschen im Tiefsten. Und wenn sie im Tiefsten verändert werden, dann verändern sie auch die Welt im Größten. Nein, sagen die, das können wir nicht akzeptieren. Das passt nicht in unsere Vorstellung, wie Gott zu sein hat. Und dann kamen die Griechen. Griechen sind ja wie Juden so ein Typ von Mensch. Die Griechen sagen, dann sollen wir also die Vergebung unserer Sünden dadurch bekommen, dass Gott in Menschen für uns sterben lässt, ohne uns gefragt zu haben. Und der soll dann irgendwie unsere Schuld tragen. Hä, was ist das denn für eine innere Logik? Wenn ich mit meiner Schuld fertig werden will, sagen die Griechen, dann muss ich das doch wohl selbst mit mir ausmachen. Das ist doch widersinnig, das ist doch unlogisch, das ist doch unvernünftig. Keiner unserer Philosophen hat je etwas Ähnliches gesagt. Den Griechen bescheinigt Paulus, dass sie Weisheit suchen. Die Weisheit hebt ja ab auf intellektuelle Gaben, hebt ab auf Verstandestätigkeit, hebt ab auf das, was in der Philosophie geschieht, hebt ab auf das, was wir auch Mysteriumsreligionen nennen, da wo es übernatürliche Erkenntnisse von höheren Welten gibt. Es gibt bis heute Menschen, die nicht so sehr Freude haben an der Art von Erkenntnissen, die man philosophisch gewinnt und wissenschaftlich gewinnt und so weiter, sondern die eine ganz große Neugier haben für übernatürliche Welten und wie man darüber Erkenntnisse gewinnen kann. Und diese Griechen, und es gibt sie ja auch noch heute, sagen, das ist doch lächerlich, diese Botschaft vom Kreuz. Das kannst du mir doch nicht verkaufen, dass so Erlösung passiert. Das ist doch dumm, das ist doch banal, das ist doch primitiv, das ist doch eine primitive Mythologie. Und da hat es auch nichts geholfen, dass Paulus erklärt, aber Leute, es hat doch eine innere Logik. Wenn ein heiliger Gott, der zugleich der Gott der Liebe ist, einen Weg sucht zu uns Menschen, die er liebt, dann ist es doch innerlich logisch, dass er dann die Schuld auf sich selbst lädt, damit die anderen Menschen frei werden. Und die Griechen sagen, lass uns damit in Ruhe, das ist eine ganz versponnene Welt, in der du dich da bewegst. Und das Interessante ist, dass Paulus hier in diesem Text nicht sagt, wir müssen die Botschaft modernisieren, weil wenn es so viel Ablehnung gibt, links und rechts, dann haben wir irgendwie einen Fehler gemacht. Wir müssen die Botschaft dann halt menschengerechter machen oder, wie es mit einem verräterischen Wort heißt, zeitgemäßer machen. Wisst ihr, was zeitgemäß ist? Zeitgemäß ist das, was den Maßstäben dieser Zeit entspricht. Gottesdienstformen müssen zeitgemäßer werden, aber nicht die Botschaft. Und wenn Paulus das gewollt hätte, hätte er die ganze Botschaft ja verändern müssen. Er hätte sagen müssen, ey Leute, wie hättet ihr es denn gerne? Das Evangelium ist eine zeitnahe Botschaft, aber niemals eine zeitgemäße, niemals. Es wäre eine zeitgemäße Botschaft. Wenn es eine zeitgemäße Botschaft wäre, würde es dementsprechend, was aus dem Herzen von Menschen aufsteigt. Und Paulus gibt sich größte Mühe, uns zu erklären, es wird niemals aus dem Herzen von Menschen aufsteigen. Es ist immer eine fremde Botschaft, eine kantige Botschaft, eine provozierende Botschaft. Und um diese These zu beweisen, sagt er, guckt euch doch mal an, wie eure Gemeinde aussieht. Nun ist Korinth ja eine Hafenstadt gewesen, wir haben im Januar darüber geredet. Und in dieser Gemeinde gab es eine Menge Leute, die, wie man heute sagen würde, zur Unterschicht gehörten. Es war nicht so, dass Prominente gefehlt haben. Paulus sagt nicht, es gibt überhaupt keine Weisen im irdischen Sinn, es gibt überhaupt keine Mächtigen, überhaupt keine vornehmen Menschen. Er sagt nicht viele Weise, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme. Wir erwarten, dass wir das wiederfinden, was wir uns wünschen. Promis erwarten, dass sie in der Kirche Promis finden. Intellektuelle erwarten, dass sie in der Kirche auch Intellektuelle finden. Künstlertypen erwarten, dass sie Künstler finden und nicht einen Gemeindegesang, der, wie sie sagen, an das Jans-Team von 1909 erinnert. Die Schönen erwarten, dass sie die Schönen wiederfinden. Die Oberschichtleute erwarten, dass sie die Oberschichtleute wiederfinden. Und geh in die Gemeinde hinein, sagt Paulus, und du triffst Leute des Durchschnitts. Viele kleine Leute, viele schwache Leute, begrenzte Leute, manchmal mit einer sehr engen Mentalität zum Weglaufen, manchmal sehr wenig gebildet, manchmal moralisch borniert, voller Angst. Wenn etwas Neues kommt, sagen sie sofort, das ist dämonisch im Zweifelsfall. Eine bunte Palette von Menschen und du bekommst die Einladung, das sollen jetzt deine Brüder und Schwestern sein. Oh nein, Herr. Noch eine Gemeinde vielleicht gründen, eine Elite-Gemeinde, nur Harvard-Absolventen, Promis, junge Leute aus Model-Wettbewerben hervorgegangen, eine Gemeinde der Schickis und Mickis, eine Gemeinde der Minister und Präsidenten, eine Gemeinde der Oscar-Gewinner und Nobelpreisträger, wäre das der Weg? Und Paulus sagt nicht, es ist ein Jammer, dass wir in unserer Zeit nur diese einfachen Leute erreichen. Wie viel leichter hätte ich es, wenn ich diese Kritiker in Verbindung bringen könnte mit den herausragenden Persönlichkeiten, dann müssten sie es doch einsehen, dass das Evangelium auch für Intellektuelle ist. Er sagt hier was Eigenartiges und wie ich finde, was sehr Provozierendes. Er sagt, diese Erfahrung ist wichtig, damit die Mächtigen merken, dass Gott ihr Machtstreben zunichte macht. Damit die, die alles daran setzen auf ihre intellektuelle Stärke, merken können, dass Gott intellektuelle Stärke zunichte macht, wenn sie sich der Botschaft vom Kreuz entgegensetzt. Es ist nicht so, dass Gott gegen Prominente was hat. Wie sollte er denn? Es wird immer Prominente geben und Gott liebt sie. Es ist völlig klar, dass Gott auch die Oberschicht gewinnen will, dass er die Großverdiener gewinnen will, dass er die aus der Filmwelt und Musikwelt und Showgeschäft gewinnen will. Natürlich will er das. Und die Freude der Christen, wenn solche Leute gewonnen werden, ist echt und richtig. Aber Paulus sagt, es muss durch das Nadelöhr des Kreuzes hindurchgehen. Es muss zunächst zum Abdanken dieser Welt kommen. Denn das Ganze hängt zusammen, sagt er, das Gottesbild, was du hast, die Ideale, die du hast, die Wünsche an die Gemeinde, die du hast, da willst du dich nur selbst versuchen zu verwirklichen, sagt Paulus. Dich wieder zu entdecken, deine Werte, deine Standards, deine Größe. Das ist eine Welt der Forderungen, die du an Gott stellst und Gott muss sie zerschlagen. Und jetzt bin ich meines Erachtens an dem Knackpunkt dieses Textes. Das Problem heißt Stolz. Stolz bedeutet nicht zu wissen, wer man ist. Stolz bedeutet nicht zu wissen, was man kann. Stolz bedeutet nicht, den Platz einzunehmen, der einem in der Gesellschaft zugewiesen wird. Stolz bedeutet, von dieser Position aus Forderungen zu stellen. Ich muss darauf bestehen, dass Gott so ist, wie ich es mir wünsche. Er muss meinen Ideen sich fügen. Er muss dieser Gott der Stärke und der Gott der Logik und der vernünftigen Argumentation sein, sonst lasse ich mich nicht auf ihn ein. Und hier begegnet uns nun die andere Seite derselben Botschaft vom Kreuz. Die Botschaft vom Kreuz, ja, ist die Botschaft der Liebe Gottes, ist die Botschaft der Abhilfe, ist die Botschaft der Gnade, ist die Botschaft, wo Gott uns weit entgegenkommt. Und es ist gleichzeitig ein Wort, was uns hart konfrontiert. Wo es uns überhaupt nicht abholt, sondern vor den Kopf manchmal stößt. Wo es uns überhaupt nicht aufbaut, sondern vernichtet und zerschmettert und zertrümmert, wo wir stolz und arrogant und überheblich sind und sagen, so muss es sein, so will ich das und darauf bestehe ich. Und wenn Gott nicht so ist, dann habe ich mit dem nichts am Hut. Darum findet man unter den Gläubigen einen Typ von Menschen immer wieder durch alle Jahrhunderte und das sind die Bedürftigen. Das sind die, die an ihre Grenzen gekommen sind. Und ich sage das in aller Vorsicht, das sind die in sich und an sich Gescheiterten. Nicht die Leute, die reinspazieren und sagen, so, ich komme mal und bringe mal ein bisschen Schwung in den Laden hier, ich komme mal zu euch und dann machen wir mal ein bisschen Action, ich setze meine natürlichen Gaben ein und da wollen wir mal sehen, wie wir den Schrottladen hier in kurzer Zeit in blühendes christliches Unternehmen verwandeln. Wir kommen nicht darum herum, dass Demut das Letzte ist, was uns aus der Seele spricht. Der Mensch, wie er ist nicht demütig. Höchstens bescheiden, das ist was anderes. Bescheidenheit heißt ja, Ansprüche zurückzunehmen. Demut heißt, seinen Platz dort zu suchen, wo er wirklich sein soll, unten. Wir kommen nicht hoch erhobenen Hauptes zu Christus. Wir kommen nicht mit unserer eingebildeten Größe zu Christus. Wir kommen als Leute an, lasst mich das einmal sagen, nur einmal, die zu Kreuze kriechen. Und ich kenne einige Momente, wo Niederknien wichtig und angesagt ist. Bei allen Depressionen in unserer Kultur, die um sich greifen, ist dies trotzdem eine stolze und eine selbstgerechte Nation. Und wir müssen an den Punkt kommen, auch in Deutschland, wo wir knien vor Gott. Ich bin ja da auch nicht anders, aber wir müssen unseren Platz finden, den Platz vor dem Kreuz. Da ist nicht das hocherhobene Haupt. Herr, hier bin ich. Du hast lange auf mich gewartet. Hier bin ich jetzt. Ja, in einer Hinsicht ist schon, wie man vielleicht auf einen weggelaufenen Hund wartet, wartet Gott lange auf uns, wie auf einen weggelaufenen Sohn, wie auf einen Abtrünnigen, aber nicht, du hast mich eigentlich gebraucht. Das ist nicht die richtige Art, um vor Gott zu treten. Im Reich Gottes hat so vieles Raum, Begrenztheit und Schwachheit und Krankheit. Und in mancher Hinsicht ist die christliche Gemeinde ein Lazarett und wird es in mancher Hinsicht auch immer bleiben. Und in mancher Hinsicht ist sie ein Armenhaus, wo die Armen durchgefüttert werden. Und in mancher Hinsicht ist sie wie eine Schule, wo man einfache Dinge lernt. Aber sie ist niemals der Hort von menschlichem Stolz, niemals. Nur wenn wir uns vor Christus gebeugt haben, das ist die angemessene Haltung. Es hat keinen Sinn, Forderungen zu stellen. Wir haben kein Recht zu sagen, wie Gott hätte sein sollen. Oh Gott, ich kann das so nicht akzeptieren, das passt gar nicht in mein Weltbild, wenn du so bist. Was für eine Anmaßung. Wenn Gott beschließt, auf dem Weg des Kreuzes uns nahe zu kommen, dann hat Gott das beschlossen. Und ich rechtfertige das nicht und ich verteidige das nicht. Ich sage, das ist Gottes Weg. Ich habe ihn nicht ausgesucht. Ich bin nicht mal bereit, ihn zu verteidigen gegen Angriffe. Ich bin nur bereit, ihn zu erklären. Stolz ist nicht nur das Problem anderer, die vor den Toren des Glaubens stehen. Stolz ist auch das Problem von uns, die wir im Glauben stehen. Es ist ein universales Problem. Und Stolz kann sich auch verstecken hinter demütigen Masken. Widerstand, Härte, Ansprüche an Gott. Wir haben keine Ansprüche, wir haben seine Zusagen, das ist was anderes, keine Ansprüche. Ich verstehe das nicht, dass Gott das tut. Das ist nur die verkappte Sprache des Stolzen, der sagt, ich akzeptiere nicht, dass Gott das so macht, wie er es macht. Und Paulus sagt hier, Gott will uns an den Punkt bekommen, dass wir nur noch uns seiner rühmen und nicht mehr unserer uns rühmen. Was heißt denn, ich rühme mich einer Sache? Das ist altes Deutsch. Das heißt, ich bin stolz darauf, ich gebe damit an. Ich bin stolz auf unsere Leistung, auf meine Leistung. Ich bin stolz auf unsere Lebensleistung. Ich bin stolz auf unsere gute Familie. Ich bin stolz auf unsere Freunde. Vielleicht ist das schon besser, aber manchmal sind wir damit in allem nur stolz auf uns selbst. Paulus sagt, wer sich rühmen will, soll sich Gottes rühmen, soll sich Christi rühmen. Der soll stolz sein, dass er Christus hat, indem Gott in geheimnisvoller Weise einen Zugang zu uns gefunden hat. Und wir sollen anfangen, stolz darauf zu sein, dass wir zu einer Gemeinde gehören und immer gehören werden. Bis zum Ende dieser Tage, wo es viel Schwachheit gibt, wo es aber auch viel Bedürftigkeit gibt und wo es auch so viel Menschliches gibt. Darauf sollen wir aber stolz sein, dass wir zu einer Gemeinde gehören. Gott hat es gewählt, den Hirten auf dem Feld zu erscheinen in Bethlehem. Er hat es gewählt, sich unter seinen Jüngern Fischer und Handwerker und Zeloten, also ganz einfache Leute auszusuchen. Paulus war da die Ausnahme, der war ja gelernter Pharisäer, Theologe. Das Reich Gottes besteht zu überwiegenden Teilen aus solchen durchschnittlichen Leuten. Wir mögen uns das manchmal anders wünschen, ich manchmal auch. Das ist aber unser Problem. Die Bedürftigen sind willkommen. Die es gewagt haben, ja, ihre Knie zu beugen vor Christus und ihre Ansprüche vom Kreuz niedergelegt haben. die gesagt haben, ich will keinen Gott mehr, der nach meiner Pfeife tanzt, der meinen Ideen entspricht, der so ist, wie ich es mir wünsche. Ich bin bereit, Gott so zu nehmen, wie er sich mir zeigt, wie er mir entgegenkommt, dieser fremde Gott. Wir haben keine Ansprüche an Gott. Und deshalb lerne es, stolz zu sein auf Christus. Lerne stolz darauf zu werden, dass du zu einer Gemeinde gehörst und nicht zu sagen, das finde ich doof oder das finde ich zu mickrig oder das leuchtet mir nicht ein oder da müssten nochmal andere kommen. Man kann ja negativ über einen anderen reden und das fromm ausdrücken. Man kann ja sagen, er ist bedürftig. Ja, manche sind bedürftig, manche brauchen Jesus und wir wissen das. Manchmal bekomme ich auch erzählt von coolen Typen außerhalb der Gemeinde, schick und drahtig, erfolgreich. Und sie werden dann mit der Gemeinde verglichen und dann kommen Äußerungen wie, ja, ja, da sind so viele andere, die wir noch erreichen müssten. Leute, das ist aber die Realität. Und einige dieser drahtigen, schicken Leute haben noch etwas Entscheidendes vor sich. Ich sage noch vor sich, nämlich, dass sie an ihre Grenzen kommen, an den Punkt Null kommen, an den Punkt der Bedürftigkeit kommen. Und das sieht dann nicht mehr elegant aus. Das sieht nicht elegant aus, wenn einer durch einen Motorradunfall zur Besinnung gekommen ist, einen Arm hat wie mein Schwager und dann zur Gemeinde auf einmal kommt. Das sieht nicht schick aus, wenn Leute erstmal in Depressionen gelandet sind, weil sie falsch gelebt haben und darum sind sie in Depressionen. Und wir haben in der Gemeinde damit zu tun, monatelang ihnen zu helfen, dass sie da rauskommen. Das sieht alles nicht schick aus, das ist alles nicht glänzend. Aber das ist die Sprache der Bedürftigkeit. Die Stolzen kommen nicht zu Christus. Es wäre gut, wenn sie auf der Höhe ihres Erfolges, ihrer Prominenz zu Christus kämen. Sie tun es nie. Sag mir ein Beispiel. Wenn Gott uns an den Punkt Null bringt, wo der Stolz zumindest angeknackst ist, ich will gar nicht sagen beseitigt, dann sind wir offen für Gott. Herbert Grönemeyer singt das ja nach dem Tod seiner Frau und seines Bruders. Keiner betet für mich. Das ist Gottes Welt, angesichts der Menschen, wie sie sind, angesichts von dir und von mir. So ist die Gemeinde in mancher Hinsicht ein Lazarett. Ja, das stimmt. Es leuchtet und es glänzt nicht immer. Aber das sind Menschen, die Gott brauchen, die das wissen und die an ihm wachsen und die in ihm Format gewinnen. Und dann oft aus der Macht der Gnade ein Leben führen, das wirklich auch Format gewinnt, das Dynamik bekommt und das aus aller Enge und Begrenztheit und Krankheit herauswächst, für Gottes Reich, zu Gottes Gnade. Alles hat in Gottes Reich Platz, ich wiederhole mich, nur nicht der Stolz. Vor Gott gibt es nur die Haltung der Hingabe und des Eingeständnisses. Du bist groß und ich bin klein, Gott. Du bist im Himmel und ich bin auf der Erde. Du bist oben und ich bin unten. Ich habe keine Rechte vor dir. Ich habe keine Ansprüche an dich. Und was ich mir über dich gedacht habe, das ist so relevant, wie was ein Dackel über den Mond denkt. Gott ist Gott und er hat es gewählt, auf dem Weg des Kreuzes zu uns zu kommen, um den Stolz der Stolzen zu zerstören, auch deinen und meinen Stolz. Und der Mensch ist nie so sehr Mensch, wie wenn er seine Knie beugt vor Gott. Er ist nie so sehr Mensch, wie wenn er seine Knie beugt vor Gott und sagt, Gott, ich bete dich an, ich bin unten und du bist oben, du bist groß und ich bin klein, ich brauche dich, Gott. Das ist unsere Berufung und das gibt uns eine Würde, die die Stolzen nicht haben können. Sie sind Könige aus eigenen Gnaden, aber wir sind Königskinder, weil Gott uns dazu gemacht hat. Amen.